Guten Abend, hallo und herzlich willkommen hier im Bürgerradio. Ich bin Roland Hossemann, evangelischer Pfarrer in und aus Lippstadt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und auf Sendung seid. Vielleicht seid ihr in den letzten Tagen einmal durch die lange Straße flaniert, in unserer Einkaufszone hier in Lippstadt. Vielleicht habt ihr dabei auf der Höhe von Juwelier Jasper einen Blick auf unseren Schaukasten unserer Jakobikirche geworfen und seid dann auf den folgenden Bibelspruch gestoßen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Satz aus dem Markus-Evangelium und die biblische Losung für das Jahr 2020. In den letzten Tagen und Wochen habe ich mit einer ganzen Reihe von Menschen gesprochen, vor allem telefoniert. Und viele davon haben mir von ihrem Glauben erzählt und von ihrem Unglauben. Von ihrem Vertrauen, ja, da ist jemand, dem ich mich anvertrauen kann. Aber auch von ihrem Mangel an Vertrauen. Ups, ist da wirklich jemand? In unseren Gesprächen war da beides, wirklich beides. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht lohnt es sich und ist für uns mit einem Profit verbunden, wenn wir uns im Wonnemonat Mai und mittendrin in diesen bewegten und bewegenden Corona-Zeiten diese Jahreslosung noch einmal besonders vornehmen. Hier wach hinhören und nachdenken und dabei einen Impuls bekommen, der uns Mut macht in der Richtung, dass wir das, was uns bewegt, immer auch in andere, in höhere Hände legen und uns nicht für das halbleere, sondern, großer Unterschied, für das halbvolle Glas entscheiden. Vorab ein paar Infos zur Geschichte der Jahreslosung. Es war ein Mann der bekennenden Kirche, der evangelische Pfarrer Otto Riedmüller, der 1930 auf diese Idee kam. 1969 ist die katholische Kirche mit ins Boot gestiegen, die Freikirchen kamen dazu und seitdem macht man sich in ökumenischer Weite an die Arbeit, für jedes Jahr ein biblisches Leitwort auszusuchen. Zum In- und Auswendiglernen, zum Nachdenken, ein Wort aus der Bibel, dem man zutraut, dass es irgendwie sitzt und sich entfalten lässt, mitten hinein in die Herausforderungen des Jahres. Damals wie heute ist die Absicht die, so eine Art Steilvorlage zu bieten und dadurch einen Zusammenhang herzustellen, eine Brücke zu schlagen zwischen der Bibel auf der einen Seite und unserem Leben auf der anderen Seite. Im Vertrauen darauf, dass die Bibel das lebendige Wort des lebendigen Gottes für lebendige Menschen ist. Ich habe heute Abend jemanden mitgebracht, in deren Leben dieses Vertrauen eine große Rolle spielt und die Gelegenheit bekam, die Jahreslosung, also das, was es mit der Jahreslosung auf sich hat, noch einmal in einer besonderen Situation zu sich sprechen zu lassen.
Ich heiße Sigrid Kott-Kassner und bin ehrenamtlich in der evangelischen Kirchengemeinde Lippstadt. Was ist an dieser Stelle noch relevant zu sagen über mich? Vielleicht zwei Dinge. Ich bin von Hause aus Pädagogin. Vielleicht hängt auch deshalb mein Herz besonders an der Arbeit mit Jugendlichen. Theologisch bin ich interessierte Laien. Noch bis vorigen Monat hatte ich das Privileg, für ein halbes Jahr in England in einer christlichen Community zu leben. Im Nationalpark Yorkshire Dales, einer wunderbaren Gegend, betreibt Scargill Movement ein christliches Gäste- und Retreat-Zentrum. In eine für mich spannende Glaubensreise ist dann, wie für alle anderen, auch das Coronavirus eingebrochen. Nachdem die englische Regierung das Ganze zunächst mal auf die leichte Schulter genommen hat und mich so für meine letzten zwei Wochen in England eingerichtet hatte, ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Und so fand ich mich von einem Tag auf den nächsten um 6 Uhr früh am Flughafen Manchester wieder. Nicht einmal verabschieden konnte ich mich von den meisten, die mir in dieser Zeit ans Herz gewachsen waren. Im Flughafen kamen dann nochmal neue Ängste hoch. An der Anzeigentafel konnten wir sehen, wie ein Flug nach dem anderen gecancelt wurde. Zuletzt der, der 5 Minuten vor unserem abfliegen sollte. Da hatte ich dann ein Szenario vor Augen, wie ich gestrandet irgendwo in England festsitze, heimatlos herumirre. Es war so ein Schwanken zwischen den beiden Polen. Irgendwie wird Gott mich hier doch nicht hängen lassen. Und dem anderen Pol, was, wenn Gott doch irgendwie andere Pläne hat? Man kennt ja den Spruch, der Mensch macht Pläne und Gott lacht. Aber mein Flug fand statt. Während des Fluges habe ich dann auch noch mitbekommen, dass ab dem nächsten Tag alle Flüge dieser Airline und auf dieser Strecke eingestellt werden würden. Das hat mir ja noch im Nachhinein das Herz in die Hose rutschen lassen. Ich habe dann diese ganze Ausreisegeschichte als typisches Timing Gottes angesehen. Nicht zu spät, aber so, dass vom ganzen Ablauf her klar war, dass jemand Größeres seine Hände im Spiel hatte. Wir saßen buchstäblich im letzten Flieger nach Hause. Und ich bilde mir ein, einen Augenzwinkern in Gottes Augen wahrzunehmen. Punktgenaues Timing eben.
In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness. I will follow you, oh, my lighthouse, safe to shore.
Glaube hilft meinem Unglauben. Das ist vielleicht die mutigste, ehrlichste, wahrhaftigste Weise, wie ein Mensch seinen Glauben beschreiben kann. Was im Inneren eines Menschen vor sich geht, der mit Gott unterwegs ist, deckt dieser eine Satz auf. Er ist wie ein Spiegel. Wenn ich hereinschaue, schaue ich mich selber. Mich selber in meiner Spannung von Glaube und Unglaube, Vertrauen und Zweifel, hochgespannter Erwartung und einer oft ernüchternden Erfahrung. Für mich zeigt dieser Satz, der Zweifel ist eine Dimension im Lebensgespräch mit Gott. Denn er spricht so über den Glauben, dass er das, was gegen ihn spricht, das, was ihn blockiert und in Frage stellt, nicht verschweigt. Wann und wo sehe ich meinen persönlichen Glauben in Frage gestellt? Ich will mal ein paar persönliche Beispiele nennen. Wenn Menschen um mich herum elend an Krebs sterben, und ich trotzdem weiter beten will um Genesung und Heilung. Wenn ich sprachlos bin angesichts der Tiefe und des Ausmaßes von Leid, das Habgier, Kriege, Terror und Unterdrückung weltweit hervorrufen. Wenn Mitchristen auf Facebook so gerne Bibelverse und fromme Texte posten und ich dann dazwischen Posts entdecken muss, die in Bausch und Bogen fremdenfeindlich sind, islamfeindlich, homosexuellenfeindlich und politikerfeindlich. Wenn ich an mir selber wahrnehme, wie selten wir Christenmenschen wirklich einen Unterschied machen. Wenn ich mir selber fragwürdig werde und ich keine Ahnung habe, wie Gott auf die Idee kommen könnte, einem Mülleimer wie mir zuzuhören. Wenn ich mich nicht damit abfinden will, wie viele Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Ohne dass ihnen ersichtlich etwas fehlt. Wo Licht ist, ist auch Schatten, wo Glaube, auch Zweifel, aber unsere Jahreslosung ist eine riesengroße Einladung, dass ich mich trotz allem, was gegen den Glauben spricht, was ihn blockiert, auf die Seite des Glaubens stelle. Als ich mich damals vorgestellt habe als Hilfspfarrer in Kappel im Bezirksausschuss Nordwestkappel, heute Seelsorgebereich Stiftskirche. Da habe ich dich, liebe Sigrid, von Anfang an kennengelernt und schätzen gelernt als eine Frau, die sich klar auf die Seite des Glaubens stellt, die das auch auf den Leuchter hebt, und zwar so, dass andere das auch sehen können. Der Glaube und du. Erlaube uns einen Einblick.
Für viele gehört es vielleicht nicht zu ihrer Lebenswirklichkeit, dass sie nach Gott fragen und davon ausgehen, dass es Gott gibt, geschweige denn, dass er Gebete erhört. Für mich selber gehört dieser Glaube zum Leben dazu, wie du das eben so schön gesagt hast. Und das war auch der Grund, warum ich in ein sogenanntes Sabbatical, also ein Sabbathalbjahr, in die oben erwähnte Community gegangen bin. Ich habe mir die existenzielle Frage nach Sinn und Ziel meines weiteren Lebens gestellt. Oder um es mal auf fromm Deutsch zu formulieren, ich wollte rausfinden, ob überhaupt und wenn ja, welche Ideen und Pläne Gott für den weiteren Verlauf meines Lebens hat. Dort in Scargill House bestimmt ein Gebetsrhythmus den Alltag, dem ich mich gerne angeschlossen habe. Neben meiner Arbeit im Küchenteam durfte ich an den unterschiedlichsten Programmen teilnehmen. Da bin ich zum Teil auf mir bis dahin sehr fremde geistliche Ausrichtungen gestoßen. Das hat allerdings meinen, um das viel gebrauchte Wort in den Mund zu nehmen, spirituellen Horizont immens erweitert. Das ist nämlich auch Teil meines Glaubens. Nicht nur Gott mit meinen Bitten zu bestürmen, mit meinen Klagen zu überhäufen, vielleicht auch dankbar zu sein und Worship-Lieder zu singen, sondern still zu werden und zu hören. Zuzuhören, Antworten zu erwarten, zu erhoffen, Teil seines Plans zu sein. Auf meine eigenen Gebete und Fragen an Gott habe ich diverse Antworten bekommen. Zum einen das Versprechen auf Aufbruch, auf ein da kommt noch was. Zum anderen habe ich aber auch Eindrücke gehabt, die auf Geduld haben und Warten hinausliefen. Ich muss zugeben, dass das Letztere das für mich deutlich Schwierigere war. Und wenn ich mir den anfangs erwähnten Bibelvers nochmal vor Augen führe, da kommt beides zusammen. Der Glaube, weil ich diesem Gott alles zutraue. Diesem Gott, der Schöpfer des Universums ist, der buchstäblich alles dazu getan hat, dass eine Verbindung zwischen ihm und mir überhaupt möglich ist. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder, wie du es auch erwähnt hast, Roland, Unglaube, Zweifel, Misstrauen. Kann das wirklich sein? Gilt das für mich? Habe ich das alles richtig verstanden? Ich denke, dass dieses Glauben, Nicht-Glauben vielen nicht unbekannt ist. Dass das Zweifeln, kritische Nachfragen, manchmal auch das Anklagen zum Glauben dazugehört. Oder wie ich es bei einem Ausleger, Gerhard Zinn, gelesen habe. Der Ort des Glaubens ist da, wo die tektonischen Platten von Glaube und Nicht-Glauben können aneinander reiben und die Erde bebt. Roland, du hattest großes Interesse, die Jahreslosung nochmal zum Thema zu machen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über deine Gründe dazu sagen?
Also ich würde mal sagen, wer glaubt, der kriegt es mit Unglauben zu tun, aber auch umgekehrt. Auch für den, der nicht glaubt, könnte der Moment kommen, wo er sagt, es wäre schön, wenn ich jetzt glauben könnte, denn der Glaube schenkt eine Perspektive, die es ohne den Glauben nun einmal nicht gibt. In meinem ersten Radiobeitrag hier habe ich von einem Arzt auf der Intensivstation in der Lombardei gesprochen, der von sich selbst sagt, er sei praktisch wörtlich zu einem Sortierer auf dem Band geworden. Er hat dann etwas erlebt, was er selber so beschrieben hat, und ich zitiere ihn: Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, endet, wir Gott brauchen, und wir haben begonnen, ihn um Hilfe zu bitten. Vorher war dieser Arzt ein erklärter Atheist, aber jetzt entdeckt er in dieser Grenzsituation Gott als den, der wirklich da ist, der ihm Frieden schenkt und Kraft gibt, weiterzuhelfen und zu heilen. Es gibt hier eine tiefe Parallele zu unserer Jahreslosung, und die zeigt sich, wenn wir auf den Kontext achten. Denn hier wie dort haben wir es mit einer Situation zu tun, die man in der Sprache der Philosophie eine Grenzsituation nennt. Und gemeint ist die Erfahrung, dass ein Mensch mit dem, was er kann, mit dem, was in seiner Macht liegt, an eine Grenze stößt und sich dann an dieser Grenze vor ihm wie ein Berg die Frage aufbaut, ob es genau an diesem Punkt, wo er mit seinen Möglichkeiten am Ende ist, noch die Möglichkeiten eines anderen, eines ganz anderen auftun. Ich erzähle euch kurz die Geschichte, die hinter unserer Jahreslosung steht und die ihr nachlesen könnt im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Im Mittelpunkt steht ein Vater, der hat einen Sohn, der nach dem damaligen medizinischen Stand unheilbar war. Seine Krankheit wird in drastischer Weise geschildert. Wir erfahren, dass dieser Junge mit den Zähnen knirscht, dass er Schaum vor dem Mund hat, dass er unter Kontrollverlust leidet. Er fiel auch schon mal ins Feuer und wäre fast verbrannt, ins Wasser und wäre fast ertrunken. Wer von uns selber Vater oder Mutter ist, hat, glaube ich, eine Vorstellung davon, wie es dem Vater ging und wie er versucht hat, alle Hebel, wirklich alle Hebel in Bewegung zu setzen. Er ist von einem Arzt zum anderen gerannt. Seine Hoffnung hat er auf Medikamente gesetzt. Vielversprechende Heilungsmethoden hat er ausprobiert. Die Jünger von Jesus bekniet. Alles vergeblich, alle Versuche gescheitert, alle Ratschläge ins Leere gelaufen. Und jetzt taucht Jesus am Horizont auf. Vom Berg der Verklärung herabkommend, wo sich gezeigt hat, dass er, der geliebte Sohn Gottes, die gesetzgebende Kraft des Mose und die prophetische Kraft des Elia in sich vereint. Für den Vater war Jesus die letzte Chance, die letzte Cola in der Wüste. Und er wendet sich an ihn mit den Worten: Wenn es dir irgend möglich ist, dann erbarme dich unser und hilf uns. Wie reagiert Jesus? Er reagiert nicht so, dass er jetzt mit dem Finger schnippt, ein Wunder tut und alles wieder in Ordnung bringt, sondern er reagiert so, dass er auf die Frage nach dem, was möglich ist, die Antwort gibt, dass alles möglich ist. Und alles ist möglich, weil Gott alles möglich ist. Er ist per Definitionem der Allmächtige. Der, der alles in der Hand hat, Panta Dynata. Alles ist möglich, weil Gott alles möglich ist. Es gibt nichts, was bei Gott nicht möglich ist. Gar nichts. Das ist das Erste, auf das Jesus den Vater in der Frage nach dem, was möglich ist, aufmerksam macht. Aber dann ist da noch etwas anderes. Es fragt sich ja, wem kommt die Allmacht Gottes zugute? Wer profitiert davon? Und Jesus sagt, der, der glaubt. Gott stülpt uns seine Allmacht nicht einfach über, sondern er wartet. Er wartet auf unseren Glauben, auf unser Vertrauen, auf unser Ja. Jesus spricht von einer Allmacht Gottes, die dem zugute kommt, der sich auf ihn verlässt, der ihm glaubt, der ihm sein Herz ausschüttet. Das bedeutet allerdings auch im Umkehrschluss, wenn ich nicht glaube, dann hat das eine Konsequenz. Wenn ich nicht glaube, dann bin ich auf mich und meine Möglichkeiten zurückgeworfen. Dann ist die Welt für mich alles, was der Fall ist. Dann lebe ich an dem, was Gott will und an dem, was Gott kann, vorbei. Wenn ich nicht glaube, dann ist die Grenze meines Könnens zugleich die Grenze meines Seins. Manchmal frage ich mich, ob das nicht unsere Situation ist. Wir machen noch das, was wir immer gemacht haben, gehen durch bestimmte Rituale, folgen religiösen Sozialisierungsriten, aber wir glauben nicht mehr wirklich. Unsere Gesellschaft ist vielleicht noch scheinbar religiös, aber direkt unter der Oberfläche lauert der Zweifel und das Ende des Gottesglaubens. Der Vater in unserer biblischen Geschichte entdeckt, was auch jener Arzt in der Lombardei für sich entdeckt hat, dass er den Glauben braucht. Mehr als alles andere auf der Welt. Und er bricht dann aus in den Satz, den wir ja jetzt schon einige Male gehört haben und der uns durch das Jahr 2020 hindurch begleiten will und begleiten soll. Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. lässt uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?
Am Ende der Geschichte fasst Jesus den schwerkranken Jungen bei der Hand. Der Junge steht auf, kehrt zurück ins Leben und ist tatsächlich geheilt. Gottes Lebensabsicht mit uns ist, dass wir aufstehen zum Leben. Hier wie dort. Denn alles andere als geradlinigen Weg dahin zeigen uns diese fünf Worte der Jahreslosung, die ein Glaubensbekenntnis sind, ein Hilferuf und ein Gebet. Im Herzen des Vaters finden wir beides: die Aussage, ich glaube, und die Bitte, hilf meinem Unglauben. Eine Bitte, durch die der Vater seinen Zweifel, seinen Zwiespalt, seine Zerrissenheit ins Gebet bringt und dadurch in Gottes Hände legt. In diesem Spannungsfeld zwischen Glauben und Unglauben steht unser Vater und nicht nur er, ich auch. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mit diesem Satz steht der Vater als Vorbild da für die Jünger, für die Leserinnen und Leser des Evangeliums und ich glaube, für uns alle. Denn wer von uns bräuchte nicht Hilfe? Hilfe, wenn es darum geht, neu ins Vertrauen zu Gott zu finden. Ich bin vielleicht skeptisch, frustriert, enttäuscht. Hilf mir dennoch zu vertrauen. Die Jahreslosung, sie ermutigt uns, auch das, was uns von Gott trennen mag, selber zum Gebet zu machen und uns damit an Gott zu wenden, an ihn, dem alles möglich ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Hin- und Hergerissensein ein Bestandteil meiner Beziehung zu Gott ist. Das zieht sich ja auch als roter Faden durch die Bibel, bei dem Volk Israel im Alten Testament. Wir lesen es in den Psalmen, es ist zu finden bei den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Und genau die sind es auch, die in der Story, die wir eben gehört haben, nichts auf die Kette gekriegt haben. Roland, du hast gesagt, dass der Vater vermutlich die Jünger bekniet hat, aber da kam nichts. Und von den Jüngern enttäuscht, wendet sich der Vater dann direkt an Jesus. Vermutlich haben das auch etliche Menschen erlebt, denen wir im Alltag begegnen. Wir als Einzelnes gegenüber vor allen Dingen, aber auch wir als Kirche enttäuschen Menschen, die mit Erwartungen kommen. Mit der Erwartung, dass ihre Ängste genommen werden und Frieden einzieht in das eigene Herz, in die Familie, in die Welt. Oder mit der Hoffnung auf Antworten. Antworten auf die eigenen Lebensfragen, auf die Frage nach dem Zustand der Welt, gerade auch in solchen Zeiten wie der aktuellen. Auch mit der Sehnsucht nach innerer und äußerer Heilung. Auf so vieles bleiben wir oft die Antwort schuldig, sind hilflos. Und in dieser Situation ist der verzweifelte Aufschrei des Vaters in der biblischen Story das, was Antwort geben kann. Nämlich sich direkt an den zu wenden, der alles Potenzial bis ins wirklich Größte und Kleinste hat. Dennoch hat aber auch er ein Aber. Wird Jesus wirklich seine dringende Bitte erhören? Dass er helfen und heilen kann, haben ihm so viele Menschen bezeugt. Aber wird auch seine Geschichte das Herz Jesu so sehr berühren, dass er eingreifen wird? Dieses Aber kommt mir bekannt vor. Auch mein persönliches Aber ist keins, das Gott in seinen Fähigkeiten anzweifelt. Ich traue ihm tatsächlich alles zu. Mein Aber ist mehr so, will er das, was er zugesagt hat, auch wirklich grundsätzlich für mein Leben tun? Will er eingreifen? Oder will er mir eigentlich was ganz anderes zeigen? Will er bald Antworten auf meine Fragen geben? Oder muss ich noch weiter Geduld haben? Wie lange noch? Oder auch, vielleicht liegt es ja einfach nur an mir und ich selber glaube nicht genug. Ich denke, eine mögliche Antwort auf diese Zweifel zu haben. Für mich liegt das Geheimnis in zwei Stichworten. Persönliche Beziehung und Vertrauen. Vertrauen in einer ganz persönlichen Beziehung mit Gott, mit Jesus und nicht zuletzt mit Gottes Heiligen Geist. Vertrauen darauf, dass Gott welche Situation auch immer in der Hand hält. Vertrauen darauf, dass er den Überblick hat, da, wo ich selbst nicht bis über meine Nasenspitze hinausblicken kann. Vertrauen darauf, dass er deutlich besser weiß, was für mich, für andere gut ist. Vertrauen darauf, dass ich nicht die Ärmel hochkrempeln und alles selbst in die Hand nehmen muss, sondern ihm die Verantwortung überlassen kann. Das heißt, nicht untätig herumsitzen, aber nachhören, was sinnvoll ist.
Nichts kann mich trennen von dieser Liebe. Nichts auf der Welt darf zwischen uns stehen. Er ist gestorben um meinetwillen. Ich bin versöhnt, ich kann bestehen. ist mir nicht verborgen, doch bin ich unverzagt. Dich will ich lassen sorgen, dem ich mich zugesagt. Es koste Leib und Leben und alles, was ich hab. An dir will ich festkleben und
eine Geschichte, ein modernes Gleichnis bringt es für mich auf den Punkt. Ein Seiltänzer balancierte hoch über den Köpfen der Zuschauer in schwindelnder Höhe zwischen Rathaus und Kirchturmspitze. Sobald der Artist sein Ziel erreicht hatte, spendete die Menge begeistert Beifall und forderte ein Da Capo. »Ja, glaubt ihr denn, dass ich den Weg übers gefährliche Seil auch wieder zurückschaffe?« rief er der Menge zu. »Aber ja«, rief sie zurück. Und der Mann balancierte wieder über das schwindelerregende Seil. Als er am Ausgangspunkt angelangt war, klatschte und trampelte die Menge und rief wieder begeistert, »Zugabe!« Und der Seiltänzer nahm eine Schubkarre und rief herunter, »Glaubt ihr, dass ich es auch mit dieser Schubkarre hier schaffe?« Die Menge schaute gebannt nach oben. Mit einer Schubkarre 200 Meter über ein dünnes, gefährlich schwankendes Seil. Doch da rief schon einer von unten, »Das glaube ich, das schaffst du bestimmt!« Worauf der Seiltänzer nach unten rief, »Du glaubst, dass ich das schaffe? Dann komm nach oben und setz dich hinein.« Mit dieser Geschichte verabschieden sich Sigurd Kurt Kassner
und Roland Hosselmann.
To soften my heart and break me apart, I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. What do you say? That you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. It's yours, it's yours. May fail, but my God, you never will. I may be weak, your spirit.
spirit strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. May fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me, and my flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will.
Some part two.